Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast
mit Heike Bangert
und Leova Schulz zu allen Themen rund um euer Geld.
Heute ist Mittwoch, der 21. September und wir sind zurück aus der Sommerpause. Wir? Nicht ganz. Leova hat im Sommer der Finanzwelt für ein paar Wochen den Rücken gekehrt und ist eingetaucht in die Welt der Stars und Sternchen. Und da ist sie diese Woche noch. Tja, nicht irgendwo, sondern bei der Bunten der Zeitschrift für Unterhaltung schlichthin. Also statt tröger Finanzstrategien drehte sich bei Leova in den vergangenen 2 Wochen natürlich alles um die Queen. Und um ehrlich zu sein, auch bei mir als Nicht-Royalist und fern jeden Enthusiasmus für historische Aufführungen mit Salutschüssen und Bärenfellmützen, war ganz schön viel Wehmut dabei beim Abschied von der Queen am Montag. Und das sind die Finanzthemen heute. Porsche will Ende September an die Börse gehen. Damit stehen wir vor dem größten Börsengang in Deutschland seit mehr als 25 Jahren. Wir blicken auch auf die Entscheidung der US-Notenbank und sprechen mit Andreas Köster von Union Investment über den Spielraum der EZB. Jetzt ist es raus. Am 29. September geht Porsche an die Börse. Volkswagen als bisher alleiniger Porsche-Eigentümer hat die Preisspanne für die stimmrechtslosen Porsche-Vorzugsaktien auf 76,50 bis 82,50 Euro festgelegt. 70 bis 75 Milliarden Euro sollen so zusammenkommen. Tja, und das wäre der zweitgrößte deutsche Börsengang nach der Deutschen Telekom. Die Telekom hatte 1996 umgerechnet 9,65 Milliarden Euro erlöst. Für viele ist das bekanntlich nicht gut ausgegangen. Ein Schelm, also wer Böses dabei denkt. Aber warum auch? Was bitte hat ein Sportwagen mit dem Telefon gemein? Schwieriger wegzudiskutieren dürfte die Zinserhöhung der Fed heute Abend sein. 0,75 Prozentpunkte gelten unter Branchenbeobachtern als ausgemachte Sache. Bei 8,3% Inflation dürften es aber sogar noch mehr sein. Ein Drittel der Wetten gehen bereits in diese Richtung. Tja, kein gutes Zeichen für den DAX, der sehr verhalten in die Woche gestartet ist und Kurs auf sein Jahrestief nimmt. Der Geburtstagskuchen gestern zum Einjährigen des DAX 40 schmeckte entsprechend schal. Immerhin hat der DAX in diesem Zeitraum mehr als 16% eingebüßt. Also mehr Future-Unternehmen, weniger Old Economy sollten damals in den DAX ganz, ganz schlechtes Timing. Gut gemeint ist eben nicht immer gut gemacht. Langfristig sollte sich die Umstellung jedoch auszahlen. Wie lange es dauern könnte, sagt uns Andreas Köster. Mit dem Chefanlagestrategen von Union Investment habe ich über das Dilemma der deutschen Wirtschaft und den Spielraum der EZB gesprochen.
Zeitweise ist der DAX auf 12.800 Punkte abgesunken. Wer war da eigentlich mehr geschockt? Waren es die Märkte oder war es die EZB?
Wir wussten, dass dieses Jahr die Inflation ansteigen wird. Ne? Und die Zentralbanken haben sich auch auf höhere Inflation eingestellt, wie auch die Kapitalmärkte. Also von daher ist das Thema höhere Inflation aus dem Corona-Lockdown kommen nicht überraschend. Jetzt geht es über die Höhe und die Dynamik. Und das ist genau das Thema. Eine Zentralbank hatte am Anfang des Jahres ja noch überlegt gehabt, gut, wir haben jetzt einen Corona-Inflationspush. Der kommt dann irgendwann im Verlauf des Jahres runter. Wir erhöhen die Zinsen und man trifft sich gemütlich bei diesen 2% Wirtschaftswachstum, 2% Inflation und 2% Zinsen Ende 2022. Und dann gab es halt diesen Event im Februar mit dem Einmarsch der Ukraine und der Reaktion Chinas, dass sie quasi sehr hart auf der Corona-Seite agieren und damit Wirtschaftswachstum quasi drangestellt haben. Und dann gab es keine Beschleunigung, wo die Zentralbanken gemerkt haben, wir sind zu spät. Und bevor es die Zentralbanken gemerkt haben, haben sie Märkte gemerkt und gesagt, okay, das wird jetzt nochmal ein verschärfter Zinszyklus. Und deswegen haben die Märkte eigentlich schon im ersten Quartal angefangen einzupreisen, dass die Zentralbanken zwar in der richtigen Richtung unterwegs waren, aber viel zu langsam für die Dynamik, die sich dann quasi im Februar aus dem Ukraine-Konflikt aufgetan hat. Und jetzt laufen die Zentralbanken hinterher. Und von daher, das ist jetzt nicht die Frage, sondern ist die Inflation zu hoch? Ja, kann man sie erklären, auch. Aber leider ist es nicht in der Hand der EZB zu entscheiden, wann es vorbei ist, weil beide Akteure, die wir gerade genannt haben, sitzen nicht in der Eurozone. Herr Putin sitzt nicht in der Eurozone und die Chinesen auch nicht. Und deswegen ist es leider für die Zentralbank extrem schwierig, einen Zins zu steuern, um eine Wirtschaft abzukühlen, wo sie selber eigentlich keinen Zugriff haben. Und das spielen die Märkte im Moment sehr stark, dass eine Zentralbank da quasi nicht der Akteur ist in der Eurozone. In den USA ist das Bild ein anderes. Und von daher ist es nur noch die Frage, wann planen diese beiden Akteure außerhalb des Euroraums quasi da eine Besserung eintreten zu lassen.
Ja, aber immerhin hat es die EZB tatsächlich eben auch gemerkt, selbst wenn sie vielleicht das nicht so im Griff haben kann. Sie hat jetzt mit 0,75 Prozentpunkten den Leitzinssatz so stark erhöht wie bisher noch nie. Denken Sie denn, das reicht, um die Märkte zu beruhigen?
Nein, es reicht nicht, um die Märkte zu beruhigen. Das ist auch quasi auch die Asset Allocation, wie wir uns positioniert haben. Die Zentralbank muss so lange die Zinsen erhöhen, bis die Inflation nachgibt. Und das ist genau, glaube ich, die Kernthese. Wirtschaftswachstum, Kapitalmarktstände, alles sekundär, sondern sie werden einfach so lange ihre Zinspolitik durchhalten müssen, bis die Inflation nachgibt. Es gibt dann immer diese beiden klassischen Thesen. Ich mache das mit der ruhigen Hand. Die Amerikaner sind da perfekt für, dass sie immer in 25er Schritten immer so einen Zinszyklus über Jahre anziehen. Und die EZB hat ja quasi 10 Jahre lang gar nicht mehr geübt, Zinsen zu erhöhen. Wir haben jetzt quasi das erste Mal seit 2012 quasi sowas wie einen Zinszyklus, während die Amerikaner ja schon mal geübt haben, Zinsen zu erhöhen und zu senken. Also ist jetzt genau die Frage des Marktes, wie stark muss die Zentralbank die Zinsen erhöhen, bis die Inflation nachgibt? Und da gibt es, deswegen ist es auch so wichtig, den großen Unterschied zwischen der amerikanischen Inflation und der europäischen Inflation. Die Amerikaner haben das voll im Griff. Sie wissen, sie haben einfach zu stark stimuliert und sie haben auch das Handwerkszeug, diese quasi Inflation zu bekämpfen, mit einer Rezession oder ohne Rezession. Das ist dann die große Frage. Die Europäer müssen einfach jetzt auch die Zinsen erhöhen und hoffen, dass sie damit eine Nachfrage reduzieren, weil auf der Angebotsseite sitzen sie nicht im Fahrersitz. Ne?
Das klingt ja so ein bisschen, als wäre es ein Spiel irgendwie. Man möchte sich aber nicht so sehr gerne irgendwie einem solchen wackeligen Spiel ausgesetzt sehen. Also sind Sie denn der Meinung, irgendwie, es kann auch ganz kräftig in die Hose gehen?
Ja, weil wir einfach aus der Überlegung sowas noch nie gemacht haben. Wir haben noch nie eine Wirtschafts-, quasi eine Inflation bekämpft in den letzten 20 Jahren, die so galoppierend war. Und deswegen ist es so erstmal ein Experiment. Deswegen arbeiten wir genau in diesen Szenarien, in diesem Hauptszenario, was wollte die Zentralbank und was ist, wenn es nicht funktioniert? Und dann auch mal zu kalibrieren, was könnte das für Auswirkungen haben? Also im Moment ist der Markt damit okay, dass die Zentralbank jetzt einfach gesagt haben, wir waren auf dem Weg, wir haben es ein bisschen zu spät vielleicht die Dynamik gemacht, jetzt machen wir quasi eine dynamische Zinserhöhung, was die Amerikaner unter Frontloading bezeichnen. Aber wir müssen eigentlich nicht über diesen langfristigen Zins von 2% drüber, weil wir immer noch glauben, die Inflation geht dorthin. Also das ist das Band, was uns die Zentralbanken jetzt quasi vorgeben. Wir sind jetzt in Amerika bald am Zinszyklus-Peak und in der Eurozone wird es dann 3 bis 6 Monate später sein. Und dann wird die Inflation fallen. Das ist rein mechanisch, weil einfach Inflation Prozentsätze sind über Veränderungen vom Vorjahr. Die Diskussion im nächsten Jahr, und das wird deswegen, weil Sie gefragt haben, sind die Märkte, was ist das Gefährliche? Die Diskussion ist, Zentralbanken sagen immer noch, wir kommen wieder auf die 2% zurück. Und die Kapitalmärkte sagen einfach, wir möchten erstmal sehen, dass die Inflation fällt und dass sie auch dynamisch fällt Richtung 2%. Und das sind ja die ganzen Diskussionen um Zweitrundeneffekte. Und deswegen sind wir jetzt genau im Auge des Sturms, zu sagen, dass die Inflation jetzt bald kippt. Und das ist erstmal gut für eine Stabilisierung an den Märkten. Aber dann gibt die zweite Etage für 2023, 2024, auf welches Niveau pendelt sich die Inflation ein.
Und dann genau, was glauben Sie denn? Also ich habe ja auch gefragt, Mitte nächsten Jahres, irgendwie, Sie sagten ja, die Amerikaner sind uns deutlich voraus und hatten das auch schon skizziert, irgendwie die Frage Zinserhöhungszyklus, wann sind wir über den Berg? Sie meinen, irgendwie in 2 Monaten bereits könnte es in den USA der Fall sein. Dann fragt man sich aber schon, irgendwie, wie sieht es denn in Europa aus? Auch wenn Europa hinterher hinkt, wo geht der Leitzins denn hin? Wo stehen wir Mitte nächsten Jahres?
Genau. Treibende Kraft ist die Inflationsrate. Das heißt, die Amerikaner, die Inflation kippt jetzt September, Oktober wird das Band rein. Und das wird dann auch dann zeigen, ob die Amerikaner noch verschärfen müssen. Da scheint der Kapitalmarkt sehr zufrieden zu sein, dass man irgendwo zwischen 3,25 und 3,50 auf der Zinsseite sich ändert. In der Eurozone ist der vorherrschende Konsensus, und da sind wir auch dabei, immer noch um die 2% Zielzins angepeilt wird. Jetzt ein bisschen schneller als geplant, also nicht in diesen klassischen 25 Basispunktschritten, wie ich gesagt habe, sondern einfach mit großen Schritten voran. Und deswegen auch schon geplant von der EZB, das maximale Zinsniveau von 2% Ende diesen Jahres zu erreichen. Und da muss man wirklich gucken, ob dann die Inflation fällt. Und das ist quasi auch die Vorhersagen aus den letzten Projektionen, die die EZB ja quasi auch jetzt gerade bekannt gegeben hat mit ihrem Zinsschritt, dass sie weiter davon ausgehen, dass dieses Jahr die Inflation bei 8,1 bleibt. Das war vorher bei 6,8, also ungefähr 1,5% höher. Aber auch fürs nächste Jahr quasi nochmal die Inflationsrate auf 5,5 angehoben hat. Und erst in 2024 davon ausgegangen wird, dass es wieder auf 2,3 um die 2% fallen wird. Das heißt, wir werden uns quasi nicht nur mit der Thematik beschäftigen, Inflationspeak ist erreicht, wir werden fallen, auch jetzt zum Jahresende, sondern in welchem Schwung. Und im Moment sagt die EZB selber, doch nicht 3,5, wie wir geplant haben für 2023, sondern 5,5. Das heißt, die Zinsen werden dann auch länger oben bleiben müssen. Und das ist, glaube ich, die Thematik, wo der Markt im Moment, das ist unsere Meinung, dass wir uns schnell bewegen Richtung 2, aber in die Diskussion kommen wird, wie lange müssen wir auf diesem Niveau bleiben. Und es wird halt eine Story werden bis 2024, wo uns höhere Zinsen dann blühen. Und das hat natürlich die Auswirkung auf alle anderen Assetklassen, weil wir wissen, wir modellieren alles von dem risikofreien Asset. Und das sind nun mal die Anleihen. Das hat dann die Auswirkung auf die Kreditseite, auf die Aktienseite. Deswegen ist das eigentlich die entscheidende Frage. Also deswegen will ich mir keine Sorgen machen, Peak-Inflation haben wir jetzt bald erreicht. Die Frage ist jetzt eigentlich, auf welches Niveau kippt es, wie schnell runter?
Genau, bevor wir jetzt nochmal auf die Fundamentalwirtschaft kommen, lassen Sie mich eine Frage noch stellen. Es war ja sehr viel Kritik an Christine Lagarde mit der späten Zinserhöhung. Denken Sie denn irgendwie, dass die Glaubwürdigkeit damit dahin ist? Also guckt man jetzt kritischer irgendwie darauf, als man es vorher getan hat?
Nein, eigentlich nicht, weil die Gründe, die ich eben angeführt habe, nicht von der EZB zu verantworten waren. Das waren extern getriebene Faktoren, die auf eine Strategie, die die EZB Anfang 2022 ausgerufen hat, nämlich es wird quasi einen Inflationsimpuls geben aus dieser Wiedereröffnung, aus diesem Corona-Lockdown. Darauf bereiten wir uns vor und deswegen planen wir eine Zinserhöhung. Ich glaube, das hat die EZB gut erklärt und das hat der Markt auch geglaubt. Dann kamen diese beiden Sondereffekte, China und Russland und Ukraine dazu. Und das war die Frage jetzt, wie schnell reagiert man darauf? Und das hat jetzt, wie gesagt, der Krieg war im Februar angefangen, hat länger gedauert, als die ersten Indikationen waren. Wir sind jetzt quasi 6 Monate drin. Und es war auch nicht Konsensus, dass die Chinesen, die immer drauf gedungen haben, Wirtschaftswachstum über alles, diesmal gesagt haben, nee, Corona-Bekämpfung über alles. Wir nehmen auch geringes Wirtschaftswachstum hin und deswegen machen wir unsere Häfen zu. Das sind zwei Faktoren, die die EZB nicht zu verantworten hat, aber sie müssen halt lokal reagieren. Von daher ist der Markt okay damit, dass die EZB jetzt so reagiert hat und auch gezeigt hat, sie sind flexibel, wenn es sein muss. Aber letztendlich ist die Frage wirklich, wie stark müssen sie erhöhen, bis die beiden externen Faktoren drehen. Und das bleibt weiterhin nicht in der Hand der EZB. Und das macht das so schwierig für die EZB, da zu handeln.
Bleibt denn die EZB da ihrem Mandat, also der Inflationsbekämpfung, treu? Das war ja nicht immer so. Ich stelle die Frage deshalb irgendwie, weil zwischenzeitlich hatte man ja in den vergangenen Jahren nicht nur den Verdacht, sondern man hörte es ja auch, whatever it takes. Und das war sicherlich nicht auf die Inflation gemünzt.
Genau, wir haben in der Eurozone noch das langfristige Problem, was wir seit 2012 nicht gelöst haben. Wir haben keine optimale Währungseinheit. Wir haben einen fragmentierten Kapitalmarkt. Und das sind natürlich alles Faktoren, die plötzlich dann auch wieder nach vorne kommen. Die Thematik um Italien haben wir gesehen. Wie viel kann Italien vertragen an Zinserhöhungen, dass wir keine Eurokrise wieder bekommen? Also die EZB hat nicht so einen homogenen Kapitalmarkt wie die Amerikaner, auf dem sie genau wissen, wie viel Zinsen kann ich erhöhen und wie reagiert die Wirtschaft, sondern es knackt dann immer an verschiedenen Ecken. Und die EZB versucht gerade das nämlich zu handhaben, die Zinsen zu erhöhen, auf der einen Seite die Bilanz zu senken. Also quasi, wie wir immer schon sagen, in Amerika wollen sie auch die Bilanzen reduzieren, aber dort geben sie Staatsanleihen in den Markt zurück. In der Eurozone gibt die EZB Kreditrisiko zurück, sie verkauft italienische Anleihen. Das heißt, das ist ein ganz anderer Startpunkt, dass wir quasi jetzt Kredite zurückgeben in den Markt, wo ein Kapitalmarkt eh schon keine italienischen oder andere Kreditinvestments haben möchte. Und deswegen hat die EZB wirklich diese schwierige Situation, dass sie nicht frei kalibrieren können, wie sie eigentlich kalibrieren müssten, weil sie halt nicht diese optimale Währungsunion haben. Das holt uns jetzt einfach wieder ein. Und deswegen wird die EZB immer eine Mischlösung machen. Aber das ist, glaube ich, im Moment für den Kapitalmarkt nicht das große Problem, sondern es bleibt weiterhin, was Sie, glaube ich, auch gesagt haben, Inflationsbekämpfung ist das Erste, was da ist. Und Wirtschaftswachstum und alle anderen unterschiedlichen Probleme sind als sekundär. Und ich glaube, das hat die EZB aber auch erkannt, dass sie versucht halt, die Zinsen zu erhöhen, um Inflation zu senken und gleichzeitig irgendwie nur die Peripherie nicht brüchig werden zu lassen. Aber das ist eigentlich eine Nebenbedingung, keine Hauptbedingung mehr.
Das ist ja selbst in den USA so. Also Jerome Powell hat ebenfalls gesagt, die Inflationsbekämpfung irgendwie steht an erster Stelle. Das hat man auch lange nicht gehört. Da scheint es irgendwie tatsächlich zu greifen. Sie hatten es gesagt, die sind voraus, sie haben eher mehr Möglichkeiten. Was bedeutet das denn aber tatsächlich für die Wirtschaft? Irgendwie lassen Sie uns noch mal darauf kommen, irgendwie was in den USA passiert und was in der Eurozone oder in Europa passiert. Unterstützung von außen ist ja relativ wenig. Sie hatten China schon erwähnt. Was bedeutet irgendwie dieses Umfeld, dieses monetäre Umfeld? Was bedeutet das fundamental für die Wirtschaft?
Man muss das als Europäer leider akzeptieren, dass die großen Wirtschaftsblöcke sind die Emerging Markets rund um China und es ist Amerika. Und das ist ganz wichtig zu sagen, wenn es dort nicht in eine Rezession geht, dann geht es Europa von der Unternehmensseite eigentlich auch immer gut. Deswegen bin ich auch immer so oft, dass ich die Amerikaner und die Europäer quasi beides unterschiedlich beleuchte. Und die Amerikaner, wie ich schon gesagt habe, haben einfach ihre Wirtschaft zu stark stimuliert auf der Fiskalseite und geldpolitischen Seite zurückblickend. Und das kreiert quasi dann diesen Nachfrageboom. Es gibt in Amerika genug Güter, es gibt genug Gas. Sie haben eigentlich kein Problem von der Angebotsseite. Sie haben aber von Nachfrageproblemen. Nachfrageprobleme sind, da kennen sich Zentralbanke aus. Das ist das Brot- und Buttergeschäft. So sind sie ausgebildet worden. Sie wissen, was sie machen müssen. Und dieses Rollenbuch spielen sie gerade durch. Sie haben dieses kleine Problem im Moment, das ist aber immer so, ab und zu gibt es Wahlen und Zentralbanken möchte ich nicht ganz gerne in Wahlen einmischen. Das heißt, sie möchten eigentlich alle schwierigen Entscheidungen früher oder nach der Wahl treffen. Und deswegen auch in Amerika jetzt die schnellen Erhöhungen jetzt schon mal, um dann eventuell nicht unter Verdacht geraten, irgendwie politisch unterwegs gewesen zu sein. Aber das ist das Handbuch. Und deswegen ist der Markt auch auf der Zinsseite in den USA relativ entspannt. Man geht davon aus, dass man irgendwo zwischen 3,25 und 3,50 auf der Fed Fund Rate sich tummeln wird. Die Diskussion ist immer, gibt es eine Rezession oder nicht. Wir sehen die letzten Zahlen in den USA sehr robust Wirtschaft, aber gleichzeitig schon, es kommen ein paar Indikatoren runter, dass das funktionieren könnte. Und das ist, warum ich auch auf die USA so eintrete, das ist 60% des
Dass wir in eine Rezession in den USA gehen könnten oder dass es funktionieren könnte, davon verschont zu werden?
Nein, es wird das ist die große Diskussion, die wir immer haben, was ist eine Rezession? Und die USA ist technisch sogar schon in einer Rezession gewesen. Sie haben zwei negative Quartale gehabt, damit ist die USA in einer Rezession. Nur es fühlt sich nicht so an. Ne? Und die Diskussion für uns ist einfach nur, ist das Bremsen auf der Zinsseite genug, um die Inflation in den Griff zu kriegen? Und wie ich schon gesagt habe, wir Monat über Monat fällt die Inflationsrate seit Juli und Jahr über Jahr scheint es jetzt im Oktober der Punkt zu sein, wo da auch die Inflationsraten fallen. Das gibt dann der Zentralbank das Gefühl, ja, wir haben quasi den Punkt erreicht, dass die Inflation fällt. Wir haben eine Inflationstaskforce eingerichtet, die sich die ganzen Subkomponenten über Gasoline-Preise, Mieten, Vorlaufindikatoren für Mietwagen, für Urlaube, alles anschaut. Und da dreht das gerade. Also in den USA dreht gerade der Inflationszyklus und die Zinspolitik funktioniert. Und das ist, glaube ich, das, wo der Markt, der globale Aktienmarkt hinschaut, weil das sind 60% ist USA. In Europa ist das halt ein ganz anderes Thema. Da sind wir einfach noch, da steht der Berg noch vor uns. Ne?
Ganz kurz zu USA nochmal die Frage. Irgendwie, wir haben ja immer noch die inverse Zinskurve und es gibt genug Skeptiker, die sagen, gerade wenn man so stark eben in eine solche inverse Zinskurve reinbremst, dann führt das eigentlich zwangsläufig zur Rezession.
Ja, wie gesagt, wir haben eigentlich in der klassischen Praxis, wir haben schon eine Rezession gesehen und wir sind auch mit der inversen Zinskurve genau beim Markt, dass jetzt quasi 23 auch nochmal, weil die Zinsen nicht nur quasi Peak reichen, sondern auch noch hochgehalten werden. Das hat ja Paul gesagt, wir werden die Zinsen nicht nur erhöhen, wir werden sie auch noch hochhalten, wird das Bremsspuren geben. Und wir werden, eine Rezession ist einfach definiert als Wachstum unter Potenzial. Die USA wächst schon unter Potenzial. aber über null. Und das ist genau die Phase, wo man als Zentralbank es eigentlich hinhaben möchte. Ich kreiere keine massive Rezession. Wir haben jetzt leichte dann Erhöhung der Arbeitslosenquote, die kommen wird. Es gibt ein paar Investitionen, die zurückgestellt werden. Das ist genau das, wo man sich streitet, ist das jetzt ein Soft Landing oder ist es eine Rezession? Aber das ist genau diesen Pfad, den die Amerikaner versuchen zu gehen.
Also ich habe ja immer die Entscheidung zwischen Inflation und Rezession. Also entweder das eine oder das andere. Ich muss versuchen, das einigermaßen auszutarieren. Ist es so?
Genau. Und Sie haben die, das ist, glaube ich, wichtig, und Sie haben die Werkzeuge, das zu kalibrieren. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, was ich gesagt habe, was in Europa nicht ist. Sie wissen genau, Sie können auch mal eine Pause einlegen. Und unsere These ist ja einfach, die gehen dieses Jahr hart ran und schaffen alle Zinserhöhungen dieses Jahr. Und nächstes Jahr sitzen Sie flat und machen nichts mehr. Und bleiben halt bei einem hohen Zinssatz. Das alleine reicht dann, um die Wirtschaft in eine leichte Rezession oder Slowdown zu packen. Aber es ist nichts, was große Bremsspuren an den Kapitalmärkten zeigen wird, weil dann sind die Gewinne, darauf können die Unternehmen einstellen.
Anders sieht es aus, wenn Sie sagen, in der Europa oder in der Eurozone oder in Europa.
Genau, da ist der Berg noch vor uns. Da sind wir quasi jetzt noch, gehen wir durch den Inflationspeak noch durch. Der ist dann quasi erst im ersten Quartal nächsten Jahres. Ja, und dann ist, deswegen ist auch die Unsicherheit so groß. Und das hat als Kapitalmarktanleger, deswegen komme ich immer drauf, für Amerika, für den Aktienmarkt ist die amerikanische Inflation der amerikanischen Märkte wichtig. Für die meisten Bondmärkte, die europäischen Bondmärkte, ist die EZB wichtig. Und deswegen ist es wirklich auch so schwierig, dieses Mal das hinzubekommen, dass die EZB ein sehr viel schwieriges Mandat hat. Weltwirtschaftsmäßig taucht das kaum auf, weil, wie gesagt, die Weltwirtschaft guckt, was die Amerikaner machen und was die Chinesen machen. Und die Europäer sind da relativ klein. Uns natürlich als Menschen, die wir in Europa leben, spüren wir natürlich die Auswirkungen ganz klar. Und deswegen gibt es ja diese Dichotomie zwischen den amerikanischen Aktienmärkten, die sie eigentlich gut halten, und das Gefühlte, wir gehen eine schwere Rezession weltweit, wenn man hier in Europa lebt. Ne?
Also Sie denken irgendwie, also wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwie wir sind viel pessimistischer irgendwie, weil es für uns sich auch so anfühlt und weil es auch so ist im Vergleich zum Rest der Welt. Richtig?
Genau, ich habe die letzten 20 Jahre außerhalb von Deutschland gelebt und gearbeitet. Und das ist genau die Thematik, weil wir nachher ja vielleicht nochmal auch auf die Kapitalmärkte gehen. Wir investieren natürlich nicht in Weltwirtschaften oder in GDP-Wachstum. Wir investieren ja in Dividendenströme, in Cashflows von verschiedenen Assetklassen. Und da muss man, glaube ich, verstehen, dass die Weltwirtschaft im Moment die Chinesen und die Europäer eher härter bremsen, die Amerikaner das eigentlich relativ gut hinkriegen. Das hat dann nachher spezielle Auswirkungen auf verschiedene Assetklassen, die sich durchaus unterschiedlich entwickeln könnten. Und als Europäer ist es immer schwierig, da aus dem Heimatmarkt heraus zu schauen, wie es einem lokal geht, zu verstehen, dass eigentlich in vielen anderen Bereichen der Welt es ganz anders läuft. Und das, auch beim Thema Gas ist das ein klassisches Problem, dass wir, die Emerging Markets haben genug Rohstoffe, die haben genug Energie, die Amerikaner haben genug Energie. Die einzigen, die keine Energie haben, sind die Europäer. Und deswegen ist das genau der Punkt, wo wir gerade in Europa diese spezielle Problematik.
Genau, und da kommen ja noch ein paar Punkte dazu. Wir wollen jetzt nicht im Einzelnen irgendwie über die Gasversorgung Deutschlands sprechen, aber Sie hatten den Punkt eben schon genannt. Es besteht immer die Gefahr irgendwie, dass das Gas noch knapper sein wird, als es jetzt schon ist, und entsprechende Produktionsstätten oder weniger produzieren. Wir haben immer noch die Lieferketten-Thematik irgendwie, wo Teile irgendwie nicht ankommen, Produktionen still liegen. Das sieht zumindest irgendwie von unserer Warte aus, so wie Sie es beschrieben haben, eben tatsächlich nicht rosig aus, ja.
Genau, und das waren die Aufgaben, die wir auch als Portfolio Manager in den letzten 3 Monaten hatten, uns auf die Situation zu analysieren und dann in Portfolios auch Änderungen zu machen. Und das ist genau diese Thematik, dass wir gerade nach dem Ukraine-Einmarsch eigentlich eine Gasmangelversorgung hatten in Deutschland. Und wir haben uns das sehr intensiv angeschaut und gesagt, was passiert dann für verschiedene Standorte. Und da gab es ja auch unterschiedliche Politik in Europa, muss man schon sagen. Die Schweiz, in der ich jetzt die letzten 10 Jahre gelebt habe, hat ganz klar immer gesagt, Unternehmen vor Bevölkerung. In Deutschland gab es die erste Diskussion, Bevölkerung vor Unternehmen. Das hat sich ja mittlerweile gelöst, dass man gesagt hat, nee, man muss halt zum einen warm wohnen können im Winter, aber gleichzeitig muss man auch einen Job im nächsten Jahr haben, dass quasi beide Einheiten an der Situation arbeiten müssen. Und ich glaube, das hat sich sehr positiv entwickelt. Und gleichzeitig sind wir, und das ist die Gas-Taskforce, die wir uns quasi jetzt gegeben haben, zu analysieren, was heißt das, sind wir eigentlich von einer Gasmangellage in eine Situation gegangen, dass eigentlich Gas zu teuer ist für viele Unternehmen, zu produzieren. Und das hat unterschiedliche Auswirkungen für unser Portfolio, weil wir nicht mehr davon ausgehen, dass wir nicht mehr genug Gas haben in diesem Winter, sondern das scheint in den normalen Szenarien, die wir laufen lassen haben, schon der Fall zu sein, dass wir durch diesen Winter kommen, wenn es keine Extremsituationen gibt, sondern dass wir eigentlich jetzt in eine Industriepolitik-Situation gekommen sind, dass die Future-Märkte, also die Märkte, die Gaspreise bis 2024 reinpreisen, quasi jetzt Europa das 6- bis 8-fache, kommt auf den Tag an, wenn man den Gaspreis hier anschaut, teurer preisen als Amerika. Und dass quasi jetzt viele Industriestandorte in Europa bis 2024 nicht mehr profitabel sind. Und da natürlich es auch einen Verdrängungswettbewerb gibt von den Ländern, die Gas haben, die gerne bereit sind, hier Kundengruppen zu bedienen. Und deswegen hat sich das schon ein bisschen geändert. Also Gas ist schon wichtig, aber für uns zu sagen, welche Unternehmen haben jetzt strukturell plötzlich keine profitable Produktionsbasis mehr. Und deswegen haben wir wirklich unsere Portfolien durchanalysiert, zu sagen, welche Unternehmen sind da sehr vulnerabel und welche sind eventuell Gewinner. Und deswegen mussten wir dann auch nochmal Änderungen durchführen, um quasi das Portfolio dann nochmal zu adjustieren.
Okay, heißt das dann auf den Kapitalmarkt gesehen irgendwie, dass Sie tatsächlich eben die Eurozone oder speziell Deutschland Deutschland als Industriestandort eben auch abhängig vom Gas und mit teurem Gas beliefert, dass sie das tatsächlich untergewichten irgendwie, dass sie die amerikanische Märkte deutlich übergewichten irgendwie, dass sie da rausgehen irgendwie, dass sie diese Risiken umverteilen.
Genau, also wir gucken uns genau diese Thematik an. Wer sind die Standorte, die jetzt strukturell, müssen davon ausgehen, wenn die Gassituation so bleibt, und das ist der Future-Markt gibt ja im Moment das beste Beispiel, dass die Märkte glauben, bis 2024 bleibt Gas eine Mangelware in der Eurozone, auch wenn wir jetzt mal durch den Winter kommen, aber das eher eine Industriepolitik-Diskussion wird. Und wer sind dann die Gewinner? Und dass wir speziell uns da von Einzeltiteln getrennt haben, die da sehr vulnerabel sind, die quasi sehr viel Produktion in Deutschland haben, aber auch keine Möglichkeit haben zu kompensieren. Das Schöne in der Eurozone für die Aktienmärkte zumindest ist, dass viele der Unternehmen 50% der Umsätze außerhalb der Eurozone produzieren. Auch da wieder der Unterschied zwischen dem Land oder dem Kontinent Europa und dann, wo Unternehmen eigentlich aktiv sind. Das heißt, wir haben schon eine Präferenz gehabt zu gucken, wer sind internationale Unternehmen, wer sind Unternehmen, die haben Produktionsstandorte in anderen Teilen der Welt, wo man kompensieren kann. Wo man dann, sagen wir mal, den Standort Ludwigshafen reduziert. Dafür kann man aber in den USA produzieren, kann man die Sachen dann wieder hier hinfahren. Also wir gucken schon eher internationale Unternehmen an.
Also wenn Sie Ludwigshafen sagen, dann springen Sie über die BASF zum Beispiel, irgendwie, die da große Werke hat, irgendwie natürlich irgendwie sehr abhängig ist vom Energiezufluss hierzulande, aber auch in anderen Orten produziert.
Genau, und das ist dann die Diskussion, die wir mit dem Unternehmen führen. Könnt ihr kompensieren? Wenn ihr jetzt vor Ort nicht mehr produzieren könnt, habt ihr eine Möglichkeit, in Standorten, die zum Beispiel BASF ja auch außerhalb Europas hat, quasi die Aufträge, die ihr in den letzten Jahren unterschrieben habt, auch auszuführen aus anderen Bereichen heraus. Ne? Und da gibt es einige Unternehmen, die können das sehr gut und einige sind halt 100% Europa-lastig. Und das ist so die Analyse eines aktiven Managers, die wir versuchen dann halt relativ schnell zu analysieren. Das ist das Zusammenspiel zwischen der Gas-Taskforce und den Einzelanalysten, zu sagen, in dem Szenario, welche Unternehmen sind da vulnerabel und können wir eine Umpositionierung machen in Unternehmen, die auch eine Möglichkeit haben, ihr Geschäft zu bedienen?
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss man das von Unternehmen zu Unternehmen abfragen. Genau. Aber gibt es denn auch Branchen, die Sie uns nennen können, wo Sie sagen, die sind natürlich mehr betroffen, weil sie ihre Produktion irgendwie energielastiger ist beispielsweise oder weil sie lokaler aufgestellt sind?
Ja, das ist auch da wieder, ich würde das unter das aktive Management packen. Es gibt im Moment keine sehr klaren Planungsziele, sondern wir müssen da relativ schnell agieren. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, es gibt ja Unternehmen, die einen großen Teil davon profitieren, dass sie jetzt gerade Gasproduzenten sind oder Ölproduzenten sind. Und da könnte man sagen, die sind jetzt sehr attraktiv und dann wird politisch jetzt Übergewinne abgeschöpft und dann sind sie wieder nicht attraktiv, sondern wir müssen wirklich in diesem Zusammenspiel zu sagen, was wissen wir heute, was sind die Rahmenbedingungen, was sind die Preise, die quasi diese Unternehmen generieren können und gleichzeitig müssen wir sehr nah dran sein an der Politik, ob dort extern eingegriffen wird.
Okay, also ist es von jetzt noch gesehen irgendwie sowas wie Uniper oder RWE, die ja auch tatsächlich irgendwie gut wirtschaften, noch attraktiv irgendwie, sollte aber diese Übergewinnsteuer kommen, dann muss man sehr vorsichtig sein, ist es so?
Genau, und dann gibt es auch einen Unterschied, ob ich jetzt auf der festverzichtlichen Seite unterwegs bin oder ob ich Aktionär bin. Weil das eine sind ja dann auch, ist man in der Bilanz auch immer Fremdkapitalgeber. Das heißt, man ist länger geschützt, als wenn man Nachranganleihen hat oder Aktionär ist. Also müssen dann auch genau gucken, sind die Assets nachhaltig genug, ne, dass man dann auch das halten möchte. Also wir machen dann auch die Analysen auf der Aktienseite, vielleicht als Aktionär nicht, aber als festverzinslicher Investor, weil so viele Assets da sind und man eigentlich sicher ist über die Assetseite, dass man drinbleiben kann. Also auch da gibt es dann wieder den Unterschied, dass ein Unternehmen quasi unterschiedlich beurteilt werden kann auf der Aktien- oder Bondseite. Dementsprechend, wie stark man besichert ist.
In den vergangenen Jahren, da galt ja vor allem TINA, ne? Das kannten wir alle irgendwie. No Alternative, nur Aktien.
Ja, there's no alternative, genau.
Genau. Und das ist ja aber, zumindest höre ich das von manchen Seiten, nicht mehr ganz so zutreffend. Mhm. Und Sie sprechen ja jetzt auch schon über Unternehmensanleihen, ist das?
Ja, ich habe jetzt quasi auch in meinem Jahresausblick letztes Jahr gesagt, auf der Suche nach dem Post-Corona-Gleichgewicht. Und das Post-Corona-Gleichgewicht war teilweise auch, Inflation ist zurück. Das heißt auch, Zentralbanken müssen dieses TINA-Konstrukt, was sie jetzt über 10 Jahre geführt haben, immer niedrige Kassezinsen, gleichzeitig immer dann auch die Risikoprämien rausgenommen, indem sie halt aktiv in den Markt eingegriffen haben. Das werden sie zurückfahren. Also das war jetzt nicht, deswegen habe ich gesagt, war glaube ich die erste Frage, ist der Markt mehr überrascht von Inflation oder die Zentralbank? Die Märkte waren nicht überrascht, dass TINA jetzt zu Ende ist und Zentralbanken wieder Risikoprämie in den Markt geben müssen. Das habe ich gesagt, die Zinsen hoch, sie ziehen sich als Investor aus den Märkten zurück. Sie haben halt gerade in der Eurozone jahrelang den Bondmarkt leer gekauft, Unternehmensanleihen, und die geben sie jetzt zurück. So, jetzt ist die Frage, machen sie das koordiniert und treffen sie auf einen Kapitalmarkt, der auch willens ist, diese Risikoprämien aufzunehmen. Und das kreiert diese Volatilität, die ich auch immer beschrieben habe, mit der Suche nach dem Post-Corona-Gleichgewicht, dass wir in eine volatile Phase eintauchen werden, wo wir jetzt jahrelang auch kaum Risiko, wo man konnte Aktienrenditen erzielen von 6, 7, 8% und gefühlt war es so volatil wie eine Anleihe. Und das ist vorbei. Und daran muss sich der Kapitalmarkt wieder gewöhnen, dass wir mit größeren Schwankungen arbeiten, wie wir es eigentlich in den 90ern gehabt haben. Und das ist natürlich für viele Investoren neu, sage ich auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist jetzt die Frage, wie schnell können Sie TINA rückabwickeln? Also wie stark können Sie die Zinsen erhöhen? Das haben wir schon gesagt. Die EZB ist wahrscheinlich bis 2%, die Amerikaner bis 3,5. Aber gleichzeitig treten Sie nicht mehr als Käufer im Markt auf, also Quantitative Easing, wie ich so schön gesagt habe, sondern Sie treten jetzt als Verkäufer auf, also Quantitative Tightening. Sie geben wieder alles, was Sie gekauft haben, in den Kapitalmarkt zurück, was in den USA Staatsanleihen sind. Und das ist, glaube ich, auch attraktiv für viele Investoren, Staatsanleihen bei 3,5 zu kaufen. In Europa geben Sie Kreditrisiken zurück in den Markt, die EZB. Und ich weiß nicht, wie viel italienische und spanische und andere Anleihen der Markt im Moment aufnehmen kann. Auch da wieder die Unterscheidung, was ist die unterschiedliche Zentralbankpolitik. Und also von da bin ich von Bein. TINA ist jetzt quasi sogar nicht vorbei, sondern es geht in den Umkehrschluss. Es wird quasi wieder Kreditrisiko in den Markt gegeben, in einer Phase, wo der Markt eigentlich gar nicht mehr ganz viele Risikoassets haben möchte.
Es gibt ja viele, die tatsächlich, wir sind zwar um 20% oder 25% gefallen, aber es gibt ja noch einige Skeptiker irgendwie, die sagen, da könnte noch sehr viel mehr kommen. Nochmal 25%, das ist so in der Spitze. Wie auch immer, das würde jetzt so ein bisschen Ihre These stützen.
Genau, wir sind ja auch in unserer Hausallokation, ich glaube, seit langer Zeit untergewichtet Kreditrisiko, untergewichtet Aktien, untergewichtet Rohstoffe. Also das ist, wir waren auf diese Thematik vorbereitet und haben halt auch dementsprechend positioniert. Das ist mittlerweile, glaube ich, auch Konsensus im Markt. Jetzt ist die Frage, alle sehen, dass jetzt erstmal eine schwierige Phase kommt. Was ist der richtige Preis und die richtige Risikoprämie, wo ein Investor wieder einen langfristigen View hat? Und das muss man schon sagen, die Risikoprämien sind jetzt mittlerweile für einen Investor auf 5-Jahres-Sicht, 10-Jahres-Sicht super attraktiv geworden. Es gibt sehr viel Risikoprämie, die wieder im Markt ist. Das ist so ein bisschen dieses Konundrum zwischen, auf der einen Seite ist es attraktive Rendite. Letztes Jahr wollten eigentlich bei der Hälfte der Rendite alle Leute die Anleihen haben oder die Aktien, und im Moment will sie keiner haben, weil alle wissen, es kann noch schwieriger kommen. Und das ist genau die Problematik, die Sie angesprochen haben mit TINA. Wir preisen alles von der Staatsanleihenseite. Und wenn die US-Zinsen, das ist der wichtige Anker für die globalen Kapitalmärkte eine Unternehmensanleihe, also US-Zinsen sind bei 3,5, dann gibt es 100 Basispunkte drüber für eine Risikoprämie für US-Investment Grade, was immer das beste Sharpe-Ratio aller Assetklassen hat historisch. Das ist so das Anker-Investment aller Pensionskassen weltweit. US-Investment Grade hat dann ungefähr 4,5% Rendite. Die Aktienseite gibt im Moment eine Rendite von 7, zwischen 6 und 7. Da sagt man, eigentlich müsste man nochmal 20% sehen, damit relativ zu diesem Investment Grade Aktien attraktiv sind. Also, und das ist so die Argumentation, die viele auch im Moment sagen, relativ zu den Fixed Income Assets, die attraktiv gepreist sind, müssten Aktien nochmal 20% fallen.
Also verstanden habe ich, die breiten Märkte können nicht gekauft werden irgendwie, weil da eben alles drin ist. Gibt es denn irgendwie vereinzelt Dinge, wo Sie sagen, da sehen wir schon Licht am Ende des Tunnels, da greifen wir im Zweifel schon zu?
Also wir finden schon, Staatsanleihenduration USA ist schon attraktiv gepreist. Das ist die Assetklasse, wo wir glauben, der Zinszyklus ist durch. Auf der Kreditseite, also Unternehmensanleihen, noch nicht. Da gibt es noch eine Weitung, vor allen Dingen auf europäischen. Da halten wir es noch zurück. Rohstoffe haben wir auch letztes Mal darüber diskutiert. Wir sind eigentlich ein großer Freund strukturell von Rohstoffen, haben die auch in Portfolien zugemischt, weil wir einfach in eine höhere Inflationswelt gehen. Daran halten wir auch fest. Wir haben in vielen Portfolien Rohstoffe immer noch sehr stark gewichtet. Das bleibt auch noch eine Phase. Und dann kommt auf der Aktienseite die große Thematik, wie stark fallen die Gewinne? Und das ist jetzt die große Diskussion in den USA, dass wir uns vom Zinszyklus Richtung Earnings-Rezession bewegen. Und da gibt es diese beiden gegenläufigen Tendenzen. Margen gehen runter, weil natürlich viele Inflation kommt. Die können alle Unternehmen nicht eins zu eins weitergeben. Das geht zu Kosten der Marge. Gleichzeitig ein Unternehmen, das 10% Marktanteil hat. Ich nenne mal so das klassische Beispiel Nestle. Wenn Nestle 10% Marktanteil hat weltweit, und die Weltwirtschaft wächst mit 10%, wir haben das leider, sind 8% Inflation und 2% real, ist es ganz schwer für Nestle, geringere Gewinne auszuweisen. Auch wenn die Marge 1 oder 2 Basispunkte runterkommt, ist dieser nominelle Umsatzeffekt so viel größer und wir schätzen leider auf der Aktienseite nominale Gewinne und nominale Indexstände, dass eigentlich Aktien die erste Klasse sind, die man als erstes wieder hochnehmen muss. Die Kreditseite wird länger noch Schwierigkeiten haben. Deswegen ist in unserer Hackordnung Staatsanleihen, USA super attraktiv, Eurozone halten wir uns noch zurück. Die Diskussion ist jetzt auf der Aktienseite, dass auch wenn Marge runterkommt, die Unternehmensgewinne werden nicht viel leiden, weil wir in einer Hochinflationswelt sind und die guten Firmen können ihre Preise überrollen. Das heißt, das wird so die nächste Idee sein, dass wir ein halbes Jahr jetzt fast untergewichtet Risiko sind. Aber als nächstes überlegen, ne, wann dreht Aktien? Ich glaube nicht, dass Aktien auf dieses Beispiel, was Sie gesagt haben, minus 20 nochmal machen. Man muss sich jetzt schon darauf vorbereiten, wann kauft man Aktien zu. Ne? Und das ist, glaube ich, so die Thematik, die wir jetzt als Union haben.
Wir hatten ja in der vergangenen Quartalssaison irgendwie deutlich günstigere oder bessere Berichte gesehen noch, als das eigentlich irgendwie befürchtet war. Das wird möglicherweise in der kommenden Saison so nicht sein. Sie hatten das ja gerade schon ausgeführt.
Genau. Die These ist ungefähr 10% geringere Gewinne aufgrund Margendrucks. Und da auch wieder in den USA sieht es besser aus als in der Eurozone, weil in der Eurozone können sogar einige Aufträge nicht abgearbeitet werden, weil einfach vielleicht viele Rohstoffe nicht da sind. Auf der anderen Seite gibt es diesen nominalen Effekt. Und deswegen gibt es dann wieder nach 24 schauen, eigentlich die Erwartung, dass da die guten, starken Unternehmen auch ihre Preise überrollen können, ne, auf den Endkunden. Das heißt, es wird kurzfristig zulasten der Marge gehen, aber es wird nicht strukturell zulasten der Marge gehen. Nee, deswegen haben wir dieses Mal unsere Meinung, auch deswegen sind wir untergewichtet Aktien, haben wir jetzt diese Phase des Margendrucks. Und deswegen werden die nächsten 2 Quartale auch noch schlecht ausfallen. Und dann gibt es genau diese Thematik, wann dreht dann dieses nach positiv, weil die Kosten, die im Moment anfallen und nicht schnell weitergegeben werden können, wann kann das quasi übergerollt werden auf den Endkunden und dann quasi wieder die Gewinne steigen. Historisch sind das immer 3 Quartale. Wir haben jetzt 1 Quartal. Das war schon ein bisschen schwieriger. Jetzt haben wir noch 2 Quartale vor uns. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir das erste Quartal nächsten Jahres wieder bessere Margen sehen werden und von da aus dann auch der Kapitalmarkt wieder Füße fasst. Wie ich gesagt habe, Zinsseite war die erste Phase, was korrigiert hat, warum der Aktienmarkt quasi im ersten Halbjahr korrigiert hat. Jetzt ist es die schwierige Margensituation. Deswegen ist es noch genau richtig, wie wir es aussagen, untergewichtet Aktien. Aber dann so zu schauen, wer hat Pricing Power, das ist jetzt schon der Fall, zu sagen, wer kann jetzt schon überrollen, das ist halt die Aufgabe unserer Analysten. Und dann im ersten Quartal nächsten Jahres wird es dann auch wieder im Gesamtkonstrukt Aktienmärkte wieder besser aussehen. Und bis dahin muss man einfach jetzt die Geduld haben.
Die Frage dazu wäre natürlich erstens, wer hat Pricing Power, wer kann überrollen und wann sollte ich mich eben tatsächlich vereinzelt bei genau diesen Unternehmen positionieren?
Pricing Power haben alle, die heute auch die Rohstoffe haben, um die Produkte, die, was ich eben gesagt habe, auch vor allem in Europa nicht mehr angebaut werden können, zu übernehmen. Und deswegen sind dann wieder einige Emerging Markets und die Amerikaner im Großen die großen Gewinner auch wieder dieser Situation, indem sie einfach Marktanteile der Europäer nehmen. Das ist wirklich ein Verteilungswettkampf, dass die Amerikaner wirklich die Preise gut überrollen können und sogar noch extra Aufträge aus Europa nehmen können, während die Europäer gerne die Aufträge, die Auftragbücher sind ja voll. Die müssen ja nur die Aufträge abarbeiten, sich überlegen müssen, wo kriege ich die Rohstoffe her, wie kann ich umverlagern Richtung Amerika oder quasi nach Asien, muss dann die Produkte aber dann da produzieren und wieder hier zurückschiffen. Und das sind natürlich hohe Kosten. Das heißt, europäische Gewinne werden stärker leiden. Das sehen wir jetzt auch schon, auch in den nächsten Quartalen als amerikanische Gewinne, weil sie einfach teure Rohstoffe kaufen müssen als die Amerikaner. Sie müssen Sachen produzieren außerhalb der Eurozone und damit höheren Transportkosten, sich wieder hier zurück zu transportieren. Das heißt, auch da wieder regional, auch wenn der US-Aktienmarkt teurer ist, ist der US-Aktienmarkt auf diesem Niveau schon viel, viel attraktiver zu investieren. Und in Europa müssen wir leider warten, bis, was ich am Anfang gesagt habe, diese beiden externen Faktoren.
Wenn Sie Rohstoffe sagen, dann meinen Sie welche Unternehmen, also welche Branchensektoren ganz genau?
Wir mögen aber ganz gerne alle Unternehmen, die einen sichtbaren Cashflow haben. Also das ist eine klassische Diskussion, kauft man Value-Aktien, kauft man Growth-Aktien oder kauft man defensive Aktien? Und wir haben im ersten Halbjahr einen großen Fokus gehabt, zu sagen, geht über alle Sektoren, die Mehrheit ihrer Gewinne quasi 5 Jahre plus gemacht hätten. Das waren so die Darlings, was Sie gesagt haben zum Thema Tina. Und die wollten wir nicht mehr haben, sondern zu sagen, ich möchte eigentlich Unternehmen haben, die zum einen Cashflow in den ersten 5 Jahren generieren, das ist das eine, und die eine Marktmacht haben. Und das kann in jeder Industrie sein. Das kann klassischerweise in der Pharma- und in der Nahrungsmittelindustrie sein, aber auch dann die Gewinner aus diesem Gaswettkampf. Das kann auch eine klassische Chemieaktie sein, wo man sagt, Chemie muss man jetzt nicht haben, aber wenn die Chemieaktie in den USA ist und quasi dann auch Marktanteile übernehmen kann, dann muss man sagen, dann ist die Unternehmensaktie auch attraktiv. Und ich habe halt dann nicht die europäische Chemieaktie oder den europäischen Stahlproduzenten. Deswegen ist diese klassische Frage, welche Sektor muss man haben, ist diesmal leider nicht die richtige, sondern zu sagen, ich muss die Gewinner haben, die Marktanteile gewinnen können und Preise durchsetzen können. Und die gibt es im Moment über alle Sektoren, oft in den USA, zulasten der Europäer.
Wir sehen ja auch Krisengewinner. Also Krisengewinner irgendwie, das war bei Corona so, das war die Digitalisierung. Es gibt Krisengewinner irgendwie, muss man leider sagen, irgendwie in diesem Energiebereich, die einfach letztlich irgendwie davon profitieren. Sind das denn diejenigen irgendwie davon abgesehen, irgendwie was die Marktanteile und die Marktmacht anbetrifft, diejenigen auch, auf die Sie weiter fokussieren? Energiewerte hatten wir schon angesprochen. Das ist sicherlich irgendwie Nahrungsmittelindustrie. Also es gibt schon welche, die tatsächlich eben auch aus der Krise eben ihre Pricing
genau,
Power.
Genau, also wir versuchen schon, und das ist, glaube ich, der Unterschied als eines aktiven Managers im Vergleich zu einem passiven Manager. Das ist, glaube ich, jetzt die Kernkompetenz zu sagen, ich kaufe nicht den Index und habe von allen ein bisschen, sondern ich gucke mir genau an, wer hat Marktmacht, wie Sie gesagt haben, die klassischen Fragen. Wer kann Preise überrollen? Wer kann Marktanteile gewinnen von schwächeren Regionen? Das ist die Analyse, die Einzelwertanalysten machen. Gleichzeitig müssen wir aber auch als Gesamtteam das analysieren und sagen, wie lange glauben wir denn, dass diese Gassituation anhält? Und das habe ich ja gesagt, es hat sich innerhalb von 3 Monaten massiv geändert. Vor 3 Monaten hieß es, wir haben eine Gasmangellage. Wir kommen nicht mal durch diesen Winter. Das hat sich geändert, indem wir halt alle jetzt gesagt haben, nicht Bevölkerung gegen Industrie, sondern wir machen alle zusammen, wir füllen auf. Jetzt haben wir das Problem, dass wir die Preise für 3 Jahre in Europa strukturell teurer sind als in den USA. Das ist dann aber ein anderer Ansatz, zu sagen, okay, wonach screene ich jetzt meine Unternehmen? Und das ist quasi das Kerngeschäft eines aktiven Managers. Und deswegen gucken wir uns wirklich jedes Unternehmen an und sagen, wo sind die Gewinner? Der Markt möchte aber im Moment Cashflow heute haben. Die Wachstumsaktien, die vielleicht in 5 Jahren einen Mehrwert generieren, was quasi auch große Gewinne aus dieser TINA-Überlegung heraus. Ich habe halt ein Long-Duration-Asset und Wachstumsaktien, Internetfirmen, Internet of Things, die alle irgendwie in 10 Jahren das Gewinne machen. Das waren ja die Darlings der letzten Jahre. Das hat sich jetzt geändert, weil natürlich aus diesem Zinszyklus, die natürlich jetzt einfach über den Discount-Faktor total unattraktiv geworden sind. Das heißt, auch da haben wir uns massiv Richtung Cashflow heute.
Genau, und wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann kommt das auch so schnell nicht wieder zurück, wenn die Zinsen eben über längere Zeit hoch bleiben.
Genau, dieses Jahr ist es die Frage, bis wo erhöhen Sie? Und dann ist 23, 24, wie lange bleiben Sie oben? Und deswegen, wie Sie gesagt haben, kommt es auch längere Zeit nicht mehr zurück.
Es ist ja völlig unbestritten irgendwie, dass diese Situation irgendwie, wenn wir eine Rezession haben oder wenn wir in eine Rezession kommen oder wenn es auch nur eine technische Rezession ist, wenn die Inflation steigt, dass wir nicht alle zusammen reicher, sondern eher ärmer werden. Es ist ja auch die Frage irgendwie der Kaufkraft. Wie lange dauert eine solche Krise an, irgendwie, bis sie erhebliche Spuren in der Konsumwilligkeit irgendwie der Menschen hinterlässt irgendwie, und zwar zwangsläufig irgendwie, weil sie sich das nicht leisten können.
Ja, das ist auch eine wichtige Frage, weil letztendlich ist es schon seit 2012 so, dass wir eigentlich einen Wohlfahrtsverlust haben, weil die Ersparnisse, das ist das Fachwort, das ist dann Financial Repression, die Zentralbanken haben uns seit 2012 2% weniger Zinsen gegeben bei einer Nullverzinsung. Und eine Inflation von 2. Das heißt, über 10 Jahre wurden über 20% der Kaufkraft den Sparern weggenommen. Und die Privatperson hat ja 2 Sachen. Sie hat das disponible Einkommen, wie viel verdiene ich über meine Arbeit und wie viel habe ich über meine Ersparnisse. So, und jetzt haben wir quasi auf beiden Ebenen Unsicherheiten und wir haben noch die politische Krise obendrauf, dass wir halt mittlerweile auch in Europa quasi in einem Frontstaat wieder sind, zu einem Kriegsgebiet. Und das ist natürlich genau die Thematik, dass wir nicht nur eine EZB haben, die sagt, ich nehme jedem Jahr der Bevölkerung 2% weg, sondern im Moment nimmt die EZB der Bevölkerung 6-7% weg. Sie haben gesagt 9,5% Inflation. Die EZB ist jetzt mal ganz dynamisch auf sagen wir mal, den Leitzins auf 1,25 gegangen. Das sind immer noch 8%, die da weggehen. Das heißt, es ist ein massiver Kaufkraftverlust auf der Ersparnisseite, die natürlich viele brauchen, um dann nachher auch davon leben zu können in der Rente. Dann gibt es die Sorge um das eigene Gehalt, weil natürlich die Diskussion, das finde ich gut, dass Europa sich oder auch Deutschland da sich bewegt hat, nicht zu sagen, ich komme warm durch den Winter, ich bin geschützt, aber ich habe nächstes Jahr keinen Arbeitsplatz mehr, weil das Unternehmen nicht mehr da ist, sondern dass man sagt, es muss beides sehen. Das ist natürlich viel wichtiger auch für den Wohlfahrtsgewinn oder Verlust in den nächsten Jahren, dass das Unternehmen überlebt. Und da macht ja die Politik auch alle Anstrengungen, da zumindest die Unternehmen solvent zu halten, dass wenn dann wieder die Situation sich verbessert, dass man wieder starten kann. Und die dritte Thematik ist halt dann auch, dass wir in einem Kriegsgebiet sind. Das heißt, die gefühlte Sicherheit, ne, in welchem Umfeld, mit welcher Planungssicherheit ich als Privatperson aus Ersparten und meinem Gehalt quasi mein weiteres Leben planen kann, ist gefühlt viel unsicherer gewesen. Und je unsicherer es ist, verlangt auch die Privatperson eine höhere Risikoprämie. Ich spare mehr, ich spare dafür. Und da ist die Frage halt, aber da muss ich ja aus meinem Konsum, der ja auch schon quasi jetzt eingeschränkt ist, auch nochmal abzwacken. Und das trifft gerade die Bevölkerung auf allen 3 Ebenen. Und das ist nicht zu unterschätzen, was das an Auswirkungen auch an die gerade gewonnene Sparkultur in Deutschland, die ja zum ersten Mal angefangen hat, sich quasi Vermögen aufzubauen, für langfristige Auswirkungen hat. Ne? Die Amerikaner, wie gesagt, da, die kennen das schon länger. Sie sind Volatilität gewöhnt. Sie wissen, dass man Risikoprämien mal verdienen muss, dass Aktien mal hoch oder runter gehen. Der deutsche Sparer erlebt jetzt auf der sicheren Seite, wo historisch eigentlich immer die sicheren Assets waren, dass man quasi beide Seiten verliert. Und das muss man nicht unterschätzen, dass man auch von der Politikseite da trotzdem wirklich auch das klar macht, dass diese Phase vorbeigehen wird und dass man diese Struktur, dass man trotzdem für sein Alter ansparen muss, nicht vergessen darf. Aber es ist unheimlich schwer im Moment, weil das disponible Einkommen schrumpft gerade durch die Nebenkosten massiv an.
Was würden Sie raten den Menschen, wie sollen sie sich gerade aufstellen, was Ihre Vermögensanlage anbetrifft?
Wir schauen uns das eher an. Im Moment sind alle Risikoprämien, würde ich schon sagen, in einem Repricing. Aber die aktuellen Risikoprämien, die man bekommt, sind super attraktiv. Auf der festverzinslichen Seite, auf der Aktienseite nach vorne schauen. Also muss man echt sagen, dass das Repricing, also dass jetzt durch Tina die ganzen Risikoprämien künstlich manipuliert waren, sind jetzt wieder freigegeben. Das heißt, das ist das erste Mal, dass wir in vielen Assetklassen wieder nominell was verdienen. Das ist schon mal positiv, weil eigentlich haben wir in den letzten Jahren gespart in eine Nullverzinsung herein, die wir eigentlich dann immer gleich weitergegeben haben über die EZB an jemand anderen. Also wir haben jetzt müssen wieder Risiko reden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig an Leser, das zu verstehen. Haben wir jetzt schon genug Risikoprämie, um die Inflation, die aktuelle Inflation zu bekämpfen? Nein, weil ich habe ja gesagt, 9,5% Inflation und selbst wenn man 4,5% bei US-Investment-Grade verdient, ist immer noch da eine Lücke da. Aber auch da beginnt jetzt die Inflation zu fallen und wir bewegen uns jetzt genau auf das Niveau hinaus, dass im nächsten Jahr die Inflation nochmal 5% geht und auf 2,3% und dann ist alles, was über 2,3% ist, wieder attraktiv. Das heißt, dieses ratierliche Sparen, was die Deutschen gerade angefangen haben, ist genau das Richtige, dass man jetzt durchmischt. Und auch wenn man nicht mehr 50 Euro zum Sparen hat pro Monat, vielleicht nur noch 20 oder 25, dass man wirklich auch das trotzdem nutzt, dieses Cost-Averaging, was die Amerikaner und die Engländer seit Jahren sehr erfolgreich machen, diese Phase nimmt, auch wenn es ein kleiner Betrag ist, aber sich daran zu gewöhnen, auch in diesen Phasen ratierlich zu sparen. Und dann gibt es auf der Anlageseite nominelle und reelle Assetklassen, also einige Assetklassen, die von Inflation profitieren. Und das ist die Aktie, so schwer wie das für den Deutschen ab und zu ist, aber die Aktie ist die einzige Assetklasse, die auch von hoher Inflation strukturell profitiert und die festverzinsliche Seite nicht. Das heißt, auch da auch den Mut zu haben, ratierlich zu sparen in Aktienfonds, auch wenn es sich ab und zu im Moment unangenehm anfühlt. Aber das ist die richtige Strategie.
Eine Frage zum Schluss, die Stimmung. Sie sagten, die Stimmung wäre hierzulande irgendwie besonders schlecht und man würde eben sehr düster sehen. Das hätte auch da seinen Grund irgendwie, weil wir so nah am Krieg dran sind. Das sind die Amerikaner nicht. Aber die Schweizer sind es zum Beispiel auch nicht irgendwie. Die können sich da einfach immer besser ein bisschen rausziehen. Sie können es wahrscheinlich besser berichten. Wie würden Sie die Stimmung beurteilen? Also sehen wir es gerade zu schwarz oder sehen wir zu schwarz? Irgendwie sehen wir es zu düster?
Ja, das ist die Frage des Glas halb voll und halb leer. Und ich arbeite ja viel auch mit internationalen Kunden in Asien und in den USA. Und dort ist die Frage nur noch, wann ist der Boden erreicht und wann kann ich zukaufen? Und das ist natürlich auch begründet, weil es kein Rohstoffproblem war. Es ist eine überstimulierte Wirtschaft gewesen, die einfach jetzt nur ein bisschen gebremst wird. Aber die Amerikaner werden nie die Wirtschaft in Grund und Boden fahren. Die werden sie weiter bremsen, wie es sein muss, und dann starten wir durch. Und sie sehen halt, gerade die amerikanischen Sovereign Wealth Funds, die ich erkenne, die Pensionskassen, die sehen die große Möglichkeit, wie die Amerikaner wieder Markteinteile gewinnen in dieser Phase. Und deswegen ist die Stimmung da viel, viel besser. Und es ist ein rein mechanisches, ach ja, jetzt wird Risikoprämie wird repriced, jetzt geht's runter, aber jetzt kann ich ja zukaufen. Das ist, glaube ich, so diese Thematik. In Asien ist es gemischter, weil dort natürlich die Diskussion gerade läuft, möchte ich in einem Staat leben, der heute entscheiden kann, ob ich zu Hause bleiben muss für ein paar Wochen oder nicht. Da ist eine andere Diskussion im Moment. Aber die Europäer sind natürlich im Moment extrem von diesen drei Sachen quasi. Sie verlieren auf der Aktienseite, also auf der Sparseite, sie haben ihr eigenes Vermögen, Arbeitsplatz in Gefahr und sie haben eine Kriegssituation. Ich kann verstehen, warum sie so fühlen, wie sie sind, aber für die globalen Aktienmärkte ist das sehr, sehr fast irrelevant, was in Europa passiert, weil ich glaube, der DAX macht noch 2% vom globalen Aktienindex aus. Das heißt, wenn die USA mit 60% sich nach oben bewegt, ne, dann macht ist der DAX leider nicht mehr der Swing-Faktor, oder der deutsche Aktienindex der Swing-Faktor. Auf der Bond-Seite ist das anders. Da gibt es ganz, ganz viele Investments in Europa und da hängt man an der EZB und der Kriegssituation. Von daher, und ein deutscher Anleger, der historisch auch sehr viel in Festverzinslichen angelegt hat, ist das viel relevanter als für einen Amerikaner, der 70-80% des Vermögens in Aktien hat. Also von daher, die Stimmung draußen ist viel, viel besser. Aber auch begründet, warum. Also es ist jetzt nicht irrational, was Europa fühlt und irrational, was die Amerikaner machen. Aber es ist ein unterschiedlicher Standpunkt. dass die Amerikaner schon wieder zum Jagen ansetzen, während wir noch überlegen, ob wir noch verkaufen müssen, weil der Markt nicht mehr runtergehen könnte.
Der Dollar spiegelt das ja wieder. Glauben Sie, dass er hoch bleibt oder werden wir da im Zweifel irgendwie sehen, dass er auch wieder runterkommt?
Der Dollar ist immer also Währungen haben ja keine Risikoprämie drin. Das ist ein Ausgleich der Stärke der einzelnen Volkswirtschaften. Und so, und das im Moment zeigt der Dollar an, dass den Amerikanern, die sind sehr stark, sie haben alle Rohstoffe, die sie brauchen, sind ein geschlossener Kapitalmarkt und eine geschlossene Wirtschaft eigentlich und verkaufen trotzdem noch globale Marken im Rest der Welt. Also das kann man verstehen, warum der Dollar stark ist. Sie werden auch keine Fehler machen, dass sie diese Startvoraussetzungen abgeben freiwillig. Also kann die Währung nur schwächer werden, wenn andere Regionen aufholen. Und das ist dann die Frage, was die Chinesen machen wollen. Das ist ein Dollar gegen China, ist eine Frage. Und die Chinesen haben uns gesagt, wir wollen einfach die Inflation, die Corona-Politik durchhalten. Und gegen Europa muss dann die Situation besser werden auf der Energieversorgungsseite. Und deswegen ist das die Aussage richtig. Dollar ist stark, Ausdruck der Stärke. Aber der wird nur runterkommen, wenn es in Europa besser geht. Und das habe ich ja gesagt, bis 2024 wird davon ausgegangen, dass die Energiepreise zwischen dem 6- und 8-fachen teurer bleiben. Das heißt, die Konkurrenzvorteile sind für die Amerikaner stärker und für unsere festverzinslichen Kollegen zum Beispiel sind immer noch übergewichtet den Dollar. Auch wenn es mittlerweile jetzt ein Niveau erreicht hat, wo es definitiv mal Rückschläge geben sollte. Aber ich sehe im Moment nicht, dass sowohl die Chinesen als auch die Europäer so einen Masterplan haben, da jetzt wie Phoenix aus der Asche zurückzukommen, weil es einfach extern getriebene Faktoren sind. Ne? Und deswegen wird der Dollar auf absehbare Zeit stark bleiben. Er wird schwanken, er wird mehr schwanken, weil aber das Niveau so hoch ist. Aber er wird nicht wieder zurückgehen auf das, was wir in der Eurozone kannten mit 1,35 oder so zum Dollar.
Und nicht verschweigen möchte ich die Zahl der Woche. Für mich waren es 198,6 Zentimeter. Das war die Durchschnittsgröße der Basketballspieler der NBA in der Saison 2021-22. Klar, bei einem Korbrand von 305 Zentimeter sind hochgewachsene Spieler im Vorteil. Wenn es aber um echte Größe geht, hat für mich Dennis Schröder die Nase vorn. Deutschlands Basketballkapitän will seinem Vorgänger Robin Benzing die Bronzemedaille schenken, weil es dieser nicht ins Team geschafft hat. Das Learning daraus, Schröder ist eben in jeder Hinsicht ein Ausnahmespieler, wenn auch mit 1,85 cm unter Basketballspielern ein etwas unterdurchschnittlich großer. Damit verabschiede ich mich heute. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und Abonnieren. Euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.